Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Die Großbank Credit Suisse hat ihren Gewinn markant gesteigert auf 2,4 Milliarden Franken. Verteidigungsminister Ueli Maurer will 500 bis 700 Millionen Franken zusätzlich für die Armee. Die Flugzeugevaluation soll weitergehen. Der Bundesrat übt neuerdings scharfe Kritik an Libyen, lässt aber offen, welche Gegenmaßnahmen er treffen will. Außerdem, der Derivatehandel ist in Verruf. Eine Messe in Zürich versucht, ihn wieder interessant zu machen. Wer regiert eigentlich in Tunesien? Staatschef Ben Ali oder die Schattenkönigin von Karthago? Und im Echo-Dossier die Reportage aus Tallinn, wo Russen und Esten nebeneinander leben, aber nicht mehr gegeneinander. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Raphael Format mit den Nachrichten.
Verteidigungsminister Ueli Maurer will mehr Geld für die Armee. 500 bis 700 Millionen Franken pro Jahr seien dringend nötig. Gäbe es nicht mehr Geld, reiche es nicht für neue Kampfflugzeuge. Aber auch mit den 500 Millionen sollte der Kauf der Kampfflugzeuge verschoben werden, so Maurer. Es gäbe andere Prioritäten bei der Armee. Entgegen dem Antrag von Maurer hält der Bundesrat daran fest, die Tiger-Kampfflugzeuge zu ersetzen, wie er heute mitgeteilt hat. Der Bundesrat hat den Ton gegenüber Libyen verschärft. Libyen habe zwei Schweizer völkerrechtswidrig entführt und weigere sich systematisch, getroffene Abmachungen einzuhalten, sagte Außenministerin Micheline Calmiret. Die Schweiz habe sich seit der Verhaftung eines Sohnes von Libyens Staatschef Gaddafi im Juli 2008 an rechtsstaatliche Prinzipien gehalten. Die Schweiz erwarte, dass Libyen das auch tue. Ob und welche Maßnahmen der Bundesrat gegenüber Libyen treffen will, ließ er offen. Der Bundesrat hat an einer Klausursitzung auch über die Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union diskutiert. Er wolle am bilateralen Weg festhalten. Die Europapolitik müsse ständig neu justiert werden, sagte Außenministerin Calmiret. Wenn die Schweiz EU-Recht übernehme, dürfe dies jedoch nicht automatisch geschehen, sondern die Schweiz müsse frei entscheiden können, sagte Calmiret. Die Minarettgegner haben nun offiziell ihren Abstimmungskampf eröffnet. Diskutiert wird über das Thema schon seit längerem, wegen des Wirbels um die Abstimmungsplakate. Die SVP- und EDU-Politiker präsentierten ihre Argumente, wonach Minarette ein religiös-politisches Machtsymbol seien. Muslime könnten ihren Glauben auch ohne Minarett leben. Darum würde ein Verbot auch die Religionsfreiheit nicht verletzen. Zudem gab das Komitee bekannt, dass es überall Plakate aushängen will, also auch in den 7 Städten, die das Anti-Minarett-Plakat verboten haben. Dort sollen abgeänderte Plakate mit der Aufschrift «Zensur» aufgehängt werden. Die Grossbank Credit Suisse hat ihren Gewinn im dritten Quartal des Jahres markant gesteigert. Die Bank verdiente 2,4 Milliarden Franken. Besonders profitabel war das Investmentbanking. Der CS flossen auch neue Kundengelder zu in der Höhe von 16,7 Milliarden Franken. Das dritte Quartal übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Dennoch verlor die CS-Aktie heute an der Börse 3,5%. Weitere große Schweizer Unternehmen haben heute über ihren Geschäftsgang in den ersten 9 Monaten des Jahres berichtet. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle meldet einen Umsatzrückgang von gut 2%. Grund dafür sei vor allem der starke Franken. Der Pharmakonzern Novartis konnte dagegen seinen Umsatz steigern um rund 8%. Für das ganze Jahr rechnet Konzernchef Vasella mit einem Rekordergebnis. Bei der PostFinance stieg der Gewinn in den ersten 9 Monaten markant an auf 350 Millionen Franken. Das gesamte Kundenvermögen nahm von 53 auf 72 Milliarden Franken zu. Die US-Regierung will Managern, deren Firmen Staatshilfe erhalten, das Einkommen drastisch kürzen. Die Vergütung von Top-Managern soll um 90% gekürzt werden, berichten US-Medien. Betroffen sind beispielsweise der Versicherungskonzern AIG, die Bank of America sowie die Autokonzerne GM und Chrysler. Fliegen mit der Swiss wird teurer. Die Fluggesellschaft erhöht nächste Woche ihre Treibstoffzuschläge um knapp 10%. Für Langstreckenflüge steigt der Zuschlag damit auf 134 Franken, für Europaflüge auf 34 Franken. Betroffen sind alle Flüge ab der Schweiz. Die Swiss begründet den Aufschlag mit den höheren Kerosinpreisen. Der wegen Völkermords angeklagte ehemalige bosnische Serbenführer Radovan Karadzic hat angekündigt, dass er den Prozess gegen ihn boykottieren wolle. Er werde am kommenden Montag nicht zur Prozesseröffnung vor dem UNO-Strafgerichtshof in Den Haag erscheinen. Er habe nicht genügend Zeit erhalten, um seine Verteidigung vorzubereiten, so Karadzic. Der Gerichtshof teilte darauf mit, dass der Prozess dennoch wie geplant am Montag beginnen solle. Äthiopien bittet die internationale Gemeinschaft dringend um Lebensmittelhilfe für 6 Millionen Menschen. Das Land leidet wie die gesamte Region am Horn von Afrika unter anhaltender Dürre und Lebensmittelknappheit. Nach Schätzungen der UNO sind in der Region 24 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Vor der Küste Kenias haben somalische Piraten 2 Frachtschiffe angegriffen und eines von ihnen in ihre Gewalt gebracht. Die Piraten griffen die beiden Schiffe mit Maschinengewehren und Granatwerfern an und konnten einen Frachter kapern, der unter der Flagge Panamas unterwegs ist. Wie viele Besatzungsmitglieder in der Gewalt der Piraten sind, ist nicht bekannt. Wegen einer Rauchpetarde verlieren die ZSC Lions das Eishockeyspiel vom 9. Oktober gegen den EV Zug nachträglich. Der Einzelrichter der Nationalliga verhängte gegen die Zürcher eine 0:5 Vorfährniederlage. Vor 2 Wochen hatte ein Zürcher Fan in Zug mit Rauchpulver einen Spielabbruch provoziert. Gegen den Täter liegt in Zürich ein Stadionverbot vor. Szenenkenner der ZSC Lions hätten ihm daher den Zutritt zur Zuger Eishalle verwehren sollen, befand der Einzelrichter. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.406 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.995 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,08 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,078. Das Wetter. Morgen Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Tagsüber fällt stellenweise etwas Regen. Gegen Abend wird es aus Westen wieder sonniger. Die Temperaturen steigen auf rund 13 Grad. Im Tessin ist es mit Nordföhn tagsüber sonniger, mit Temperaturen um 18 Grad. Am Samstag ist es im Norden zunächst teilweise sonnig, tagsüber ziehen dann vermehrt Wolken auf. Im Tessin, im Wallis und in Graubünden ist es ziemlich sonnig. Am Sonntag ist es im Norden oft bewölkt und es fällt etwas Regen. Im Süden bleibt es freundlich, es ist mild, im Norden bei 15, im Süden bei 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Credit Suisse kassiert wieder Milliarden. Wie macht sie das und wie lange noch? Eine Einschätzung. Obama will bei den Managerlöhnen hart durchgreifen, zumindest ein bisschen und bei manchen und fürs Erste. Dann, der Bundesrat will Gaddafi nun die Muskeln zeigen, doch hat er überhaupt welche? Mehr Geld und doch keine Kampfflugzeuge, wie sich Ueli Maurer die Armee der Zukunft vorstellt. Außerdem...
Schauen Sie, andere Leute gehen ins Casino oder spielen Lotto. Aber die Chance ist da grösser, dass ich etwas auswähle als im Lotto. Sag ich.
Sagt der Kleinanleger an der Messe für strukturierte Produkte. Wir waren zu Besuch. Dann von der Coiffeuse zur heimlichen Staatschefin der spektakuläre Aufstieg der Leila Trabelsi in Ben Alis Tunesien. Und im Echo-Dossier, warum eigentlich nicht Russisch lernen, fragen sich plötzlich junge Esten in Tallinn. Man könnte annehmen, am Paradeplatz in Zürich hätten heute die Korken geknallt. Doch ganz so weit mochte Renato Fassbind, der Finanzchef der Credit Suisse, nicht gehen.
Nein, die haben noch nicht geknallt und wir sind natürlich sehr froh über das Resultat, das wir im dritten Quartal erwirtschaftet haben, was auch beweist, dass wir auf dem richtigen Weg mit unserer Strategie sind.
Neue Bescheidenheit oder nicht, fest steht, nur ein Jahr nach dem Höhepunkt der internationalen Finanzkrise präsentieren manche Banken wieder Zahlen wie vor der Krise und die Credit Suisse gehört dazu. Wie gemeldet fürs dritte Quartal weist sie einen Gewinn von 2,4 Milliarden Franken aus. Zugeschaltet für eine Einschätzung aus Zürich nun Beat Zoltermann von der Wirtschaftsredaktion. Beat Zoltermann, hat der Finanzchef der Credit Suisse recht, kann die CS zufrieden sein?
Ja, das kann die CS, da hat er recht. Die 2,4 Milliarden Franken, die sind deutlich mehr als die 1,6 Milliarden Franken, die die Analysten erwartet haben. Und das ist schon der dritte Quartalsgewinn in Milliardenhöhe in diesem Jahr. Der Verlust von 8,2 Milliarden im 2008 ist damit fast schon wieder kompensiert. Man darf also sagen, ja, der Finanzchef und die Credit Suisse, die dürfen zufrieden sein heute.
Schauen wir das Ergebnis mal genauer an. Wo vor allem hat die CS gewonnen?
Sie hat eigentlich in allen drei Sparten gewonnen. In der Bank, in der Vermögensverwaltung hat sie ein solides Ergebnis erzielt. Im Asset Management, das ist das Geschäft mit institutionellen Anlegern wie Versicherungen und Pensionskassen, das ist auch aus dem Größten heraus. Aber klar, am besten gelaufen ist einmal mehr das Investment Banking, also das Geschäft mit Wertpapieren und mit Unternehmen. Das Investment Banking hat 1,7 Milliarden der 2,4 Milliarden zum Gewinn beigesteuert.
Und das ausgerechnet in diesem Bereich, der im Zentrum der Krise stand, kann man also im Investmentbanking wieder das große Geld holen?
Ja, die CS sagt, sie habe das Investmentbanking neu ausgerichtet in den letzten Monaten. Sie sei jetzt näher zu den Kunden gegangen, gehe weniger große Risiken ein. Zum Teil macht sie auch andere Geschäfte. Sie habe die Kosten gesenkt. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch eine andere. Das sind die Rahmenbedingungen. Die sind natürlich im Moment auch vorteilhafter für die CS. Es gibt weniger Konkurrenten, weil gewisse verschwunden sind und andere immer noch in den Seilen hängen. Also die haben sich noch nicht erholt von der Krise. Dann gibt es andere Sachen wie die Niedrigzinspolitik der Nationalbanken zum Beispiel, die Rettungspakete für Banken. Das alles macht das Investmentbanking-Geschäft derzeit etwas einfacher, was man ja auch an den Zahlen gewisser Banken in den USA schon gesehen hat.
Dennoch und eigenartigerweise reagierte die Börse heute nüchtern bis negativ auf den Gewinn der CS. Was läuft hier ab?
Ja, ein Grund ist sicher, die Anleger haben noch etwas Zweifel, ob diese Gewinne nachhaltig sind. Was passiert, wenn die Konkurrenz dann wieder wirklich voll da ist? Was passiert, wenn die Wirtschaftskrise zum Beispiel noch etwas länger dauert? All das betrifft das Investmentbanking, all das betrifft die CS ganz grundsätzlich. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, der ist eher technischer Natur. Die Aktie der CS ist in letzter Zeit immer angestiegen und es gab heute verschiedene Anleger, die diese Aktie verkauft haben und den Gewinn realisiert haben. Deshalb auch der Schlussstand der CS Aktie minus 3,5%.
Investmentbanking ist das eine. Auch die Vermögensverwaltung war angeschossen in letzter Zeit durch die Diskussion um das Bankgeheimnis. Hat das keinen Schaden hinterlassen?
Offenbar nicht. Also der Nettogeldzufluss, das ist das Geld, das die Bank anziehen konnte im letzten Quartal. Der beträgt 16,7 Milliarden Franken, der Großteil davon im Vermögensverwaltungsgeschäft. Auch das größer, als die Analysten erwartet haben. Und das Geld kommt aus der Schweiz und aus dem Ausland. Das heißt, die Kundschaft hat offenbar Vertrauen in die Credit Suisse und die Kundschaft kann unterscheiden zwischen der Credit Suisse und anderen Banken, insbesondere zur UBS. Was das Bankgeheimnis angeht, das vielleicht noch interessant. Die Credit Suisse will in Zukunft vor allem im Ausland vor Ort präsent sein, also nicht mehr dieses juristisch heikle Offshore-Banking betreiben aus der Schweiz heraus. Und dort im Ausland gilt das Schweizer Bankgeheimnis ja eh nicht, weil das nur innerhalb der Schweizer Grenzen gilt.
Die Credit Suisse sagt klar, Wachstum ist ihr Ziel. Wird die Bank denn bei der nächsten Krise nicht erst recht zu einem Systemrisiko? Muss uns eine, sagen wir, ambitiöse CS als Staatsbürger und Steuerzahler nicht Sorgen machen?
Ja, die Sorgen, die muss man sich vielleicht immer ein wenig machen, wenn man so große Banken hat in einem so kleinen Land wie die Schweiz ist. Die CS ist heute allerdings sicherer als auch schon, wenn man verschiedene Kennziffern anschaut. Der Value at Risk zum Beispiel, das ist der Indikator für das Verlustrisiko, der ist im Investmentbanking um ein Viertel gesenkt worden im letzten Quartal. Die Eigenkapitalquote, das Polster für alle Fälle sozusagen, beträgt 16,4%. Das ist sehr hoch, auch im Vergleich mit anderen Banken. Und die Ramschpapier, die sind eigentlich fast alle weg. Aber das kann sich natürlich alles wieder ändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und die CS hat sich in der Vergangenheit ja auch schon verspekuliert. Jetzt etwas weniger bei dieser Subprime-Krise, dafür umso heftiger in der Dotcom-Krise Ende 90er Jahre mit all den coolen Internetfirmen, die sich am Schluss dann als ziemlich uncool herausgestellt haben. Die CS sagt, sie habe aus den Fehlern gelernt. Ich denke, sie muss den Tatbeweis in den nächsten Jahren zuerst noch erbringen.
Und alle die Diskussionen um Regulierung und Verhinderung von Systemrisiken, die jetzt in der Debatte waren, was sagt die Credit Suisse dazu? Ist das bereits wieder Schnee von gestern mit solchen Resultaten?
Nein, es ist es natürlich nicht. Klar, die Banken, die Credit Suisse und die UBS, die wollen natürlich möglichst, dass man wieder zum Courant Normal übergehen kann. Das heißt, sie wollen keine, wie sie sagen, übermäßige Regulierung. Sie wollen keine, wie sie sagen, wettbewerbsverzerrende Regulierung. Also, dass die Schweizer Grossbanken schlechter gestellt sind als zum Beispiel ausländische Banken. Das ist verständlich aus Sicht der Banken. Aber aus Sicht der Volkswirtschaft gibt es vielleicht noch ein paar andere Faktoren, die man berücksichtigen muss. Eben die Steuerzahler, die eine Bank im Notfall Fall retten müssen. Und die Aufsicht, wenn man mit der Aufsicht redet, mit der FINMA zum Beispiel, dann töten es dort ganz anders. Die wollen eine bessere Regulierung haben als die, die wir jetzt haben oder die wir hatten. Und es wird wohl ein Ringen geben, irgendwie ein Kompromiss. Und ich hoffe, dass am Schluss dann eine Lösung rauskommt, die die nächste Krise, die wird kommen, etwas weniger schädlich macht als die letzte jetzt.
Besten Dank, das waren Einschätzungen von Beat Soltermann in Zürich. Mehr zur Credit Suisse gibt's morgen. Hans-Ulrich Dörig, Präsident der CS, ist Gast im Tagesgespräch im Rendezvous ab 13 Uhr auf diesem Sender. Vom Finanzplatz Zürich in die USA. Dort will Präsident Obama die Einkünfte der Topmanager jener Firmen massiv einschränken, die mit Staatsmilliarden gerettet wurden. Das tönt einleuchtend, aber hält der Präsident auch, was er verspricht? Einzelheiten aus Washington von Peter Vögeli.
Gemäß dem Plan, der noch nicht offiziell publik ist, sollen die Einkommen der 175 höchsten Manager von 7 Firmen, die massiv Beihilfen aus Steuergeldern erhalten haben, beschränkt werden. Betroffen sind die Citigroup, die Bank of America, der Versicherungskonzern AIG und die großen drei Autohersteller in Detroit sowie GMAC, der Finanzdienstleister von General Motors, 7 Firmen, die insgesamt 250 Milliarden Dollar an Staatshilfe erhalten haben. Die Löhne der Betroffenen sollen um 90% gesenkt werden, Zusatzleistungen wie Firmenjets, Dienstwagen oder die Übernahme der Krankenkassenprämien, die 25.000 Dollar übersteigen, müssen von der Regierung bewilligt werden. Am stärksten betroffen sollen die AIG-Manager sein, deren Konzern 180 Milliarden Dollar an Staatshilfen erhalten hat. Ihre Gesamteinkünfte sollen 2009 200.000 Dollar nicht übersteigen. Doch für die übrigen gilt, nach wie vor sind Millionengehälter in Form von Aktien möglich, aber die Aktien sollen nicht sofort, sondern verteilt über 4 Jahre eingelöst werden können, was das Einkommen der betroffenen Banker immerhin nicht nur an eine in der Vergangenheit oft risikoreiche Kurzzeitperformance knüpft. Insgesamt sollen die Einkünfte der betroffenen Topmanager durch die neuen Regelungen um die Hälfte sinken. Allerdings, diese Maßnahmen sind befristet, sie gelten nur, solange die Staatshilfen in Anspruch genommen werden, und ob es permanente Einschränkungen geben soll, ist noch unklar. Sie gelten auch nicht für jene Firmen wie Goldman Sachs oder JP Morgan, welche die Staatshilfen zurückbezahlt haben. Sie gelten auch nicht rückwirkend, so schreibt die Washington Post, und noch nicht bekannt seien die Regeln für 2010, schreibt die Zeitung. Laut Wall Street Journal soll Citigroup seine Mitarbeiter beruhigt haben, die Kürzungen seien minim, weil die beschnittenen Saläre durch Aktienoptionen kompensiert würden. Und der abtretende Chef der Bank of America beispielsweise hat zwar 2009 auf ein Salär verzichtet, erhält aber eine Pension, die laut Washington Post bei knapp 70 Millionen Dollar liegt. Die angekündigten Eingriffe in die Gehälter der Banker haben naturgemäß für großes Aufsehen gesorgt. Dennoch ist der Verdacht erlaubt, dass die Maßnahme auch ein bisschen Opium fürs Volk ist. Es geht um Millionen, die staatliche Rettung umfasste aber Billionen. Und die New York Times berichtete gestern zudem, dass der frühere Notenbankchef und jetzige Obama-Berater Paul Volcker mit seiner Skepsis gegenüber Spekulationsexzessen und seinen Vorschlägen, Regeln aus der Zeit der großen Depression, die in den wilden 90er Jahren aufgegeben wurden, wieder einzuführen, ganz allein auf weiter Flur steht. Namentlich die Trennung des kommerziellen Bankengeschäfts vom riskanten Wertschriftenbusiness scheint im Weißen Haus nicht auf Zustimmung zu stoßen. Sie würde bedeuten, dass zum Beispiel die Bank of America Merrill Lynch verkaufen müsste, was das Klumpenrisiko verringern würde. Die Gehaltskürzung der Banker zeigt zudem, Amerika ist nicht nur das Land des ungezügelten Kapitalismus, vor allem wenn man an die einstigen und noch immer aktuellen Wildwest-Methoden im Gesundheitssystem oder im Kreditkartenwesen denkt. Amerika ist auch das Land, wo Strafe, wie bei der bevorstehenden Gehälterkürzung, immer exemplarisch ist und auch eine sehr moralische Komponente hat.
Peter Vögerli berichtete. Verteidigungsminister Ueli Maurer will mehr Geld für die Armee. 500 bis 700 Millionen Franken pro Jahr seien dringend nötig. Allerdings, auch diese vielen Millionen reichten nicht für neue Kampfflugzeuge, meint der Verteidigungsminister.
Die Frage der Prioritäten stellt sich auch bei 500 Millionen mehr im Jahr. Und auch dann wäre aus meiner Sicht die Beschaffung der Flugzeuge zu verschieben, weil wir einfach andere Prioritäten hätten.
Diese Aussage lässt vor allem Maurers Hauspartei, die SVP, aufhorchen. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Was hat die SVP doch gehadert mit dem früheren Verteidigungsminister Samuel Schmid? Wenig konnte er ihr recht machen. Die SVP setzte alle Hoffnungen in den neuen Verteidigungsminister Ueli Maurer. Er, so hoffte die SVP, werde es richten im Verteidigungsdepartement. Doch Ueli Maurer kann nicht alle ihre Hoffnungen erfüllen. Dass es trotz mehr Geld nicht für neue Kampfjets reichen solle, diese Aussage enttäuscht SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Es könne nicht nur reichen, es müsse.
Wenn die Armee 500 bis 700 Millionen Franken mehr bekommt im Jahr, bin ich überzeugt, dass der Kampfjetkauf möglich ist.
Und auch Nationalrat Roland Bohrer kann die Aussage von Ueli Maurer nicht nachvollziehen.
Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Wir haben jetzt seit Jahren gehört und das wurde auch belegt, dass die Luftwaffe die Tiger ersetzen muss. Und diese Prioritäten jetzt zu ändern, allein aufgrund der Tatsache, dass noch viele Baustellen vorhanden sind, das geht so nicht.
Für beide ist klar, nun muss eine Verzichtsplanung her, auch wenn sie dem Ganzen lieber anders sagen. Das Wort «optimieren» gefällt ihnen besser. Solches Optimierungspotenzial ortet Sicherheitspolitiker Roland Bohrer beispielsweise beim sogenannten FIS-HEAR, dem Führungs- und Einsatzsystem für die Bodentruppen. Da könne so viel gespart werden, wie die Luftwaffe brauche, um ein Flugzeug im Jahr zu betreiben. Und es gebe weitere solche Optimierungsmöglichkeiten. Das Verteidigungsdepartement sei nun am Zug, Sparpotenzial aufzuzeigen, sagt auch Parteipräsident Toni Brunner.
Diese Potenziale müssen vom VBS und müssen auch von Ueli Maurer deklariert werden.
Es sei nun für Ueli Maurer an der Zeit, Farbe zu bekennen. Er dürfe nicht alles grau zeichnen, sagt SVP-Nationalrat Roland Bohrer. Denn
in seiner Antrittsrede hat er als Departementsvorsteher gesagt, er will die beste Armee der Welt.
Ueli Maurer soll sich also daran machen, Wunschelemente von seiner Liste zu streichen. Dass ausgerechnet ihr SVP-Bundesrat mit den Wünschen der Partei in Konflikt gerät, sei halt so, sagt Toni Bortoluzzi.
Das ist immer dasselbe auf staatlicher Ebene, dass man den Wunschkatalog der entsprechenden Departementschefs nicht in allen Teilen gerecht werden kann.
Bei Bundesrat Ueli Maurer nimmt man es in der SVP nicht so genau wie bei seinem Vorgänger Samuel Schmid. Bei Ueli Maurer, dem früheren Parteipräsidenten, der die Partei groß gemacht hat, macht man Konzessionen.
Ja, Ueli Maurer muss in seiner Aufgabe sicher als Bundesrat nicht die SVP-Linie vertreten, das wäre falsch.
Aber war Linientreue nicht genau das, was die SVP von Samuel Schmid im Verteidigungsministerium immer verlangt hatte, staunt der Laie und die Fachfrau wundert sich.
Geraldine Eicher. Der Bundesrat hat in der Libyen-Affäre den Ton verschärft. Nach langer Zurückhaltung in der Öffentlichkeit wirft die Landesregierung Libyen nun vor, systematisch die Zusammenarbeit zu verweigern und Völkerrecht zu verletzen. Und sie überlegt sich Gegenmaßnahmen. Nur, welche Möglichkeiten hat die Schweiz überhaupt? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Die Schweiz habe immer eine konstruktive Strategie verfolgt und die Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden gesucht, betont Bundesrätin Micheline Galmiche. Doch nach Ablauf der Frist, innerhalb der die Beziehungen zwischen beiden Staaten hätten normalisiert werden sollen, hält die Außenministerin fest.
Die libysche Seite verweigert systematisch eine Zusammenarbeit und hat zudem die zwei Schweizer Bürger völkerrechtswidrig entführt.
Der Bundesrat habe das Außendepartement EDA nun beauftragt, das diplomatische Follow-up sicherzustellen, wie sich die Außenministerin ausdrückt. Was das konkret heißt, will sie nicht sagen. Nach unseren Informationen wird das EDA zuhanden des Bundesrates Optionen ausarbeiten, wie gegen den libyschen Staat vorgegangen werden könnte. Die Möglichkeiten sind beschränkt. Option 1 ist die Sistierung oder die Aufhebung des Staatsvertrages mit Libyen, den Bundespräsident Merz unterzeichnet hat. Dies hätte zur Folge, dass auch das Schiedsgericht hinfällig würde, das die Verhaftung von Gaddafi-Sohn Hannibal in Genf im Sommer des letzten Jahres beurteilen sollte. Option 2 ist eine Klage gegen Libyen wegen Vertragsverletzung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Völkerrechtsprofessorin Anne Peters von der Universität Basel hat allerdings Zweifel, ob die Schweiz damit Erfolg hätte.
Ein Punkt ist, dass die Geiseln konkret in dem Vertrag gar nicht genannt werden.
Auch mit dem Argument, die Beziehungen seien nicht wie vorgesehen normalisiert worden, dürfte die Schweiz Mühe bekunden, vermutet Professorin Peters. Zwar sei die Pflicht zur Normalisierung im Vertrag festgeschrieben.
Dennoch ist es schwer, hier eine Vertragsverletzung festzustellen, weil diese Pflicht ja relativ unbestimmt ist.
Option 3 ist eine verschärfte Praxis bei der Erteilung von Visa an libysche Staatsangehörige. Wenn ein Libyer oder eine Libyerin in einem Schengen-Staat ein Visum stellt, muss die Schweiz konsultiert werden. Unser Land kann innerhalb von 7 Tagen erklären, ob es das Gesuch gutheißt oder nicht, wie Jonas Montani, Sprecher des Bundesamtes für Migration, erläutert.
Falls die Schweiz im Rahmen der Einzelfallprüfung zu dem Schluss kommen sollte, dass sie nicht bereit ist, dass das Visum ausgestellt wird, dann muss der entsprechende Schengen-Staat dieses Anliegen berücksichtigen.
Und das Gesuch ablehnen. Diese Ablehnung gilt dann automatisch für das gesamte Schengen-Gebiet. Einzig der Staat, in den das Visum gestellt worden ist, darf noch eine Einreise erlauben. Option 4 ist der Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Dies hätte zur Folge, dass beide Länder gegenseitig alle Diplomaten ausweisen würden. Beide Staaten müssten eine Schutzmacht bestimmen, über die künftige Beziehungen abgewickelt würden. Option 5 ist das Vorgehen gegen Libyen wegen Menschenrechtsverletzungen. Mit dem Entführen und Festhalten der beiden Schweizer habe Libyen den UNO-Menschenrechtspakt verletzt, sagt Völkerrechtlerin Anne Peters.
Hier gibt es aber kein spezielles Gericht. Es gibt einen Menschenrechtsausschuss in Genf. Hier können die betroffenen Personen oder ihre Familienangehörigen könnten Menschenrechtsbeschwerde einlegen. Das ist aber ein sehr langwieriges und schwieriges Verfahren.
Damit steht fest, in jedem Fall wäre die Wirkung all dieser Maßnahmen gering. Und auch das Einfrieren von libyschen Geldern auf Schweizer Banken würde Gaddafi kaum beeindrucken. Denn die libyschen Vermögen sind in den letzten Monaten zum größten Teil bereits aus der Schweiz abgezogen worden.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit strukturierten Produkten und unstrukturierten Risiken, der Macht des Trabelsi-Clans in Benalis, Tunesien, und einer Reportage über das schwierige Zusammenleben von Esten und Russen im krisengeschüttelten Tallinn. Strukturierte Produkte versprechen große Gewinne oder eben große Verluste. Sie sind zum Teil hochspekulativ und im Zuge der Lehman-Pleite vor einem Jahr haben diese strukturierten Produkte einen extrem schlechten Ruf bekommen, da manche Anleger ihr ganzes Geld verloren. Von diesem schlechten Image versucht die Branche nun wegzukommen. Das hat sich auch an der Schweizer Messe für strukturierte Produkte gezeigt, die heute in Zürich zu Ende ging. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer hat dort reingeschaut.
Die Atmosphäre im Zürcher Kongresshaus ist gediegen. Anzug und Krawatte sind Pflicht. An den Messeständen der Banken werden kleine Häppchen und Champagner gereicht. Doch nicht Kulinarisches steht im Vordergrund. Die Besucherinnen und Besucher sollen über strukturierte Produkte informiert werden.
Wenn Sie jetzt hier auf seitwärts gehen zum Beispiel, oder, dann kommt wieder der Softrunner da. Wenn Sie dann da reingehen, dann können Sie da anhand von diesen verschiedenen Parametern, die können Sie dann verändern und dann sehen Sie da oben, wie sich dann da zum Beispiel eben der Coupon verändert, oder?
Tönt kompliziert und ist es auch. Vereinfacht gesagt, kann man mit strukturierten Produkten gezielt auf alle Arten von Börsentrends spekulieren. Das heißt, nicht nur wie bei Aktien auf steigende Kurse, sondern eben auch auf fallende oder dahindümpelnde. Anleger können damit ihr Risiko besser verteilen und theoretisch bei allen Kursbewegungen Gewinne einstreichen. Doch dies zu beherrschen ist nicht einfach, weiß auch der pensionierte Werner Schoch, der früher in den USA gelebt hat.
Sehr schwer zu verstehen und mit 77 ist das eben ein Problem für mich. Darum gehe ich in Seminars und probiere das zu lernen. Das Leben lang handle ich Aktien und es ist einfach noch ein Segment, das ich bis jetzt noch nicht kenne.
Werner Schoch ist einer der typischen Kleinanleger, wie sie an der Messe in Zürich in großer Zahl vertreten waren. Männlich, pensioniert und mit einem finanziellen Polster, das ihn erlaubt, auch bei den hochriskanten strukturierten Papieren mitzumischen. Messebesucher Hans-Rudolf Ott.
Schauen Sie, andere Leute gehen ins Casino oder spielen Lotto. Aber die Chance ist da grösser, dass ich etwas auswähle als im Lotto. Sag ich.
Neben den professionellen Grossanlegern setzt die Branche auch auf solche risikofreudigen Kleinkunden. Doch es bleibt das Problem, für Normalkunden ist die Materie strukturierte Produkte kaum zu begreifen. Rund 25.000 dieser Finanzkonstrukte werden derzeit in der Schweiz gehandelt. Die Prospekte dazu sind auch für Experten wahre Knacknüsse. Wer nicht alle Details im Kleingedruckten gelesen hat, soll die Finger davon lassen, sagt Paolo Vanini, Professor am Bankeninstitut der Uni Zürich und Finanzspezialist der Zürcher Kantonalbank.
Sollen nur Leute strukturierte Produkte kaufen, die eine Marktsicht haben? Leute, die sich bewusst sind, dass sie ihr Risikoprofil einschätzen lassen müssen, dass es sie selber auch verstehen müssen, wie reagiere ich auf mögliche Chancen, auf mögliche Verluste und die sich bereit sind, in eine Komplexität der Produkte einzulassen.
Dieser Grundsatz wurde in der Vergangenheit immer wieder sträflich vernachlässigt. Besonders krass zeigte sich dies bei der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers vor einem Jahr. Bankberater wollten damals vor allem Provisionen kassieren und verkauften so ahnungslosen Kunden hochspekulative Produkte, die zum Schluss wertlos waren. Roger Studer vom Verband für strukturierte Produkte betont, man habe im letzten Jahr Lehren aus der Krise gezogen. Dass den Kunden aber immer noch heikle Produkte verkauft würden, sei in Einzelfällen weiter möglich.
Ich kann das nicht ausschließen, bin aber überzeugt, dass unsere Emittenten zusammen mit dem Verband sehr viele Anstrengungen in den letzten 12 Monaten unternommen haben, um die Bankberater, aber eben auch den Kunden zu schulen, sodass dies in der Zukunft noch vermehrt vermieden werden kann.
Die Branche gibt sich also seriös. Und auch SP-Ständerätin und Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga sieht durchaus Fortschritte. Trotzdem brauche es hier klare Spielregeln. Der Staat müsse den Handel mit strukturierten Produkten besser kontrollieren.
Bis jetzt unterlagen diese strukturierten Produkte keinen speziellen Gesetzen, sondern es war die Selbstregulierung der Branche, die hier tätig war. Und ich glaube, die Krise hat gezeigt, dass wir in Sachen Transparenz, in Sachen Information der Anleger hier Handlungsbedarf haben.
Die Finanzbranche lehnt mehr Aufsicht jedoch ab. Selbstverantwortung genüge. Ein Jahr nach der Lehman-Pleite möchten die Schweizer Banken den Aufschwung an den Finanzmärkten ausnützen. In letzter Zeit wird dann auch wieder im großen Stil für die komplexen Produkte geworben und es werden laufend neue strukturierte Produkte entwickelt. Messebesucher Hans-Rudolf Ott befürchtet, die Branche habe wenig aus der Lehman-Pleite gelernt.
Also wenn ich die Inserate anschaue, habe ich das Gefühl, es hat sich nichts geändert. Sie kommen immer noch mit diesen zweiseitigen Inseraten mit so und so viel Prozent auf dem und dem Titel. Also von dort her sehe ich fast keinen Unterschied.
Das war ein Bericht von Thomas Oberer. »22 Jahre schon regiert Ben Ali, der Staatschef von Tunesien. Und daran werden auch die Wahlen vom nächsten Wochenende nichts ändern. Die Opposition hat in Tunesien kaum etwas zu sagen. In der Nationalversammlung stehen ihr laut Verfassung gerade mal 10% der Sitze zu, auf deren Besetzung das Regime erst noch direkten Einfluss nimmt.« Und bei den Präsidentschaftswahlen hat Ben Ali, wie schon bei den letzten 4 Urnengängen, keinerlei Konkurrenz. Als wahre Herrscherin über das Land jedoch gilt Leila Trabelsi, die Gattin von Ben Ali. Mit ihrem Familienclan spielt sie auch den Präsidenten selbst mehr und mehr an die Wand, sagt DRS Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind.
Nicht zufällig wählte Tunesiens Staatsgründer Habib Bourguiba das heute überaus beschauliche Karthago als Sitz für seinen prunkvollen Präsidentenpalast, wollte er doch damit an die große Geschichte des Landes anknüpfen. Mit zunehmender Gebrechlichkeit und Senilität überließ er freilich die Herrschaft seiner Gattin Hassiba Ben Ammar, die sich mit ihrem habgierigen Familienclan immer schamloser daran bereicherte, was schließlich den Aufstand islamistischer Moralisten provozierte und Bourguibas Innenminister Ben Ali im November 1987 zum Putsch veranlasste. Im Namen demokratischer Öffnung wurde die Präsidentschaft auf Lebenszeit abgeschafft und vorübergehend auch politische Opposition zugelassen. Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der islamistischen Wiedergeburtspartei Ennahda während des ersten Irakkrieges war das Tauwetter freilich 1991 schon wieder vorbei. 10 Jahre später ließ Ben Ali auch die eigene Amtszeitbeschränkung auf 3 Mandate wieder aufheben, so dass heute in Tunesien wieder ähnlich totalitäre Zustände herrschen wie zu Bourguibas Zeiten. Ben Ali ist inzwischen 73, laut hartnäckigen Gerüchten nicht mehr bei bester Gesundheit und steht nun seinerseits unter der Fuchtel seiner Gattin Leila Trabelsi. Dies zumindest behauptet nicht nur die ins Exil verdrängte Opposition, sondern auch die französische Autorin Catherine Crassier in ihrem Buch «La Régente de Carthage main basse sur la Tunisie». Sie schildert Ben Alis Frau als skrupellose Aufsteigerin, eine ehemalige Coiffeuse, die sich über die Scheinehe mit einem Regimebonzen Zugang zum Staatschef verschafft habe, von dem sie sich 10 Jahre lang als Mätresse aushalten ließ, bevor er sie dann heiratete.
Effectivement, Leïla Ben Ali est issue d'un milieu extrêmement modeste, une famille de 11 frères et sœurs. Et si vous voulez, rien ne l'a prédestinée à un tel destin, puisqu'elle a commencé, elle a eu le brevet des collèges, et puis après, elle a fait un CAP de coiffure.
Seither, so Catherine Grassier, rafften Leïla Trabelsi und deren Bruder ein riesiges Banken-, Industrie- und Immobilienimperium zusammen, das Tunesiens Wirtschaft in allen Schlüsselsektoren beherrsche.
Son frère préféré, son frère adoré, Belhassen Trabelsi. Et si vous voulez, autant Leïla est dans la politique et c'est lui qui gère la puissance du clan des Trabelsi, puisqu'il a la tête d'une fortune absolument monstrueuse.
Zwar sei Ben Ali durch die Machenschaften des Trabelsi-Clans wiederholt in Verlegenheit geraten, als zum Beispiel ein Neffe seiner Frau die Yacht eines Chirac-Freundes an der Côte d'Azur klaute und damit das Verhältnis zu Frankreich empfindlich störte. Seither hänge der präsidiale Ehesegen ziemlich schief, meint Catherine Grassier, aber dem ehemaligen Geheimdienstchef Ben Ali bliebe gewiss nichts verborgen.
On peut légitimement penser que lui-même est parfaitement informé de ce que font les Trabelsi.
Gut möglich, meint Grassier, dass die ehrgeizige Leïla Trabelsi davon träume, ihren 21 Jahre älteren Gatten dereinst zu beerben und mit einem Strohmann weiter zu regieren.
Elle, en tout cas, son rêve serait de, idéalement, pouvoir prendre le pouvoir et puis peut-être gérer dans l'ombre d'un homme de paille. Alors par contre, elle se heurte.
Die Chancen zur Verwirklichung dieses Traumes seien freilich gering, glaubt Catherine Grassier. Zum einen sei die Schattenkönigin von Karthago äußerst unbeliebt in Tunesien und zum anderen stehe Ben Ali unter zunehmendem Druck des tunesischen Großbürgertums, das ihn als einen der ihren bisher gewähren ließ, nun aber gegen die Aufgier der Trabelsi-Emporkömmlinge rebelliere. Wolle sich Ben Ali an der Macht halten, müsse er sich früher oder später für das Establishment entscheiden.
Alexander Gschwind berichtete. Es ist 18.37 Uhr, das Echo-Dossier aus dem Baltikum. Bis vor zwei Jahren stand im Zentrum der estnischen Hauptstadt Tallinn ein sowjetischer Soldat in Bronze. Doch die Regierung ließ die Statue auf einen Soldatenfriedhof verlegen. Aus russischer Sicht war das ein Affront, weil der Sowjetsoldat im Zentrum Symbol dafür war, dass die Rote Armee Estland einst von den Nazis befreit hatte. Umgekehrt war die Statue für die Esten auch ein Symbol für die sowjetische Besetzung. Der Streit um den bronzenen Soldaten verschärfte damals auch die Spannungen zwischen ethnischen Russen und Esten in Estland selbst. Wie sieht's zwei Jahre danach aus? Ein Zusammenleben scheint nicht nur möglich zu sein. Junge Estinnen und Esten wollen sogar vermehrt wieder die russische Sprache lernen. Aus Tallinn die Reportage von Brigitte Zink.
Das Profil eines estnischen Arbeitslosen sieht so aus. Es sind mehrheitlich Männer, sie sind über 50 Jahre alt und russischsprachig. Die mangelhaften Kenntnisse der estnischen Sprache seien die Hauptursache der Arbeitslosigkeit russischsprachiger Esten, sagt Mai Lug, Soziologin und Leiterin des Statistischen Amtes in Tallinn.
Sie vaevalt nad enam enne pensionile jäämist tööle saavad.
Estnische Staatsbürger, die auch nach 20 Jahren Unabhängigkeit die Sprache ihrer Heimat nicht sprechen, sind in Estland nichts Ungewöhnliches. Es sind Menschen aus anderen Sowjetrepubliken, die zu Beginn der Okkupation 1949 nach Estland umgesiedelt wurden. Oder deren Nachkommen, die nur Russisch sprechen, weil die estnische Sprache verboten war, bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Seitdem ist Estland wieder unabhängig und estnisch die Landessprache, zum Leidwesen der Russischsprachigen, die einen Estnisch-Test ablegen müssen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Dies fällt vor allem älteren Menschen schwer. Viele fühlen sich seither als Bürger zweiter Klasse. Zwar finanziert die Europäische Union zahlreiche Sprachkurse, seit Estland EU-Mitglied ist. Aber Soziologin Mai Lug stellt fest, dass die Kurse bisher ohne grosse Wirkung blieben. Der Grund? Die Kurse seien vor allem deshalb nutzlos, weil die russischsprachigen Esten noch immer unter sich wohnten, sagt Mai Lug. Sie besuchten zwar den Estnischunterricht, hätten aber in der eigenen Stadt niemanden, mit dem sie Estnisch sprechen könnten. Narva im Osten und Paldiski im Westen sind solche Städte, wo die ethnischen Russinnen und Russen noch in der Mehrheit sind. Städte, wo die Verlierer der Wende hinzogen. Städte, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, weil Russischsprachige mehr Schwierigkeiten haben, einen neuen Job zu finden. Auch die ehemalige Industriestadt Mardu mit ihren knapp 17.000 Einwohnern gehört dazu. Russinnen und Esten leben zwar friedlich, aber mehr oder weniger getrennt nebeneinander her. Vier Schulen gibt es in Mardu, je zwei für russischsprachige und zwei für estnischsprachige Kinder. Mariam Ranak, Direktorin der russischsprachigen Grundschule, kam zu Sowjetzeiten aus dem Ural nach Estland. Sie erinnert sich gut an die damaligen Spannungen zwischen Esten und Russen.
Есть какое-то напряжение в обществе. Но вот была хорошая идея, прекрасная. Сейчас русские, может быть, как-то не.
Aber nach der Unabhängigkeit gab es hier in der Stadt exzellente Integrationsprogramme. Zwischen den Schulen fand ein Austausch statt. Russische Kinder konnten zu estnischen Familien aufs Land und umgekehrt. Auch für gemeinsame kulturelle Aktivitäten, Theater, Chorsingen war die Begeisterung groß damals. Doch leider ist diese ein wenig verflogen. Mariam Ranuk, selber mit einem Esten verheiratet, spielt auf den Denkmalstreit um den sowjetischen Bronzesoldaten an, den die estnische Regierung vor 2 Jahren an den Stadtrand verlegen ließ.
Конечно, в первую очередь перенос памятника Станисмяге это очень сильно больно.
Für viele Russischsprachige sei die Verlegung des Denkmals ein Zeichen dafür gewesen, dass es die Regierung nicht ernst meine mit der Integration. All die Aktionen, Programme, Plakate, nichts von all dem sei von Herzen gekommen. Man habe sich damals verraten gefühlt.
А государство нас формально поддержало, да? Проекты, деньги, плакаты на улицах, но в душе люди политики думали, оказывается, совсем про другое.
Heute haben sich die Spannungen wieder gelegt. Einzig die nationalistischen Politiker auf beiden Seiten schürten den Konflikt weiter, sagt Mariam Ranuk. Als Nachbarn, Kolleginnen und Freunde verstehe man sich gut. Insbesondere die estnischen und russischen Jugendlichen verstünden sich untereinander oft besser als mit den eigenen Eltern. Die Siebtklässler in der russischen Schule bestätigen dies. Sie können nichts Schlechtes über die Esten sagen, meint Julia. Sie habe selber auch estnische Freundinnen. Und Sophia meint...
Я, естественно, учу эстонский, езжу каждый день в лагеря, в семью, и с семьей очень приятно разговаривать.
Noch heute besuche sie regelmäßig eine estnische Familie, lerne dort Estnisch, umgekehrt lehre sie die Familie Russisch sprechen. Kurzes Gelächter gibt es, als wir fragen, ob sie mit uns Englisch, Deutsch oder Estnisch reden wollen.
Вы говорите на английском, на немецком, на эстонском?
Natürlich auf Russisch, sagen sie. Aber auch wenn das Zusammenleben zwischen Esten und Russen im Alltag problemlos erscheint, der Grundkonflikt bleibt. Der Konflikt zwischen der estnischen Mehrheit, die sich der europäischen und skandinavischen Kultur zugehörig fühlt, und der russischsprachigen Minderheit mit sowjetischer Vergangenheit. Besonders, wenn es um die Frage geht, ob Russland im Zweiten Weltkrieg Besatzer oder Befreier von den Nazis war. Heido Witzur, Wirtschaftsexperte im staatlichen Entwicklungsfonds, bedauert, dass sowohl die estnische wie auch die russische Regierung nicht versuchten, den Streit zu überwinden.
Ja, ma arvan, et Eesti suhtumine Venemaasse on mitteproduktiivne.
Es sei einfach nicht konstruktiv, ständig über die Kriegsschuld zu streiten. Witzur wirft der Regierung Doppelzüngigkeit vor, wenn sie dauernd davon rede, was die Russen den Esten Schlimmes angetan hätten, aber nicht darüber reden wolle, dass Tausende von Esten sich der Waffen-SS angeschlossen und eigene Landsleute umgebracht hätten. Noch aus einem anderen Grund plädiert der Wirtschaftsexperte dafür, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren. Zum einen, weil Estland über keine Rohstoffe verfügt und von russischem Gas abhängig ist. Zum anderen...
Wir tegime, doch üldine Regel on selline, et kõigepealt...
Eine Untersuchung habe gezeigt, dass Estlands kleinere und mittlere Betriebe kaum mit dem Westen konkurrenzieren könnten, mit dem Osten hingegen schon. Schon deshalb müsse sich Estland auch wirtschaftlich gegenüber Russland öffnen. Eine solche Öffnung würde die Lage auf Estlands Arbeitsmarkt entspannen. Wer Russisch spricht, könnte bei der Arbeitssuche einen Vorteil haben. Dies haben junge Estinnen und Esten längst bemerkt. Immer mehr estnische Jugendliche in den größeren Städten wollen ihre Ausbildung an einer russischsprachigen Schule absolvieren.
Das war ein Echo-Dossier von Brigitte Zink. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.